weil wir einfach an das glauben, dass der Handel ganz klar in die Richtung Entertainment gehen muss. Für das brauchst du Fläche, für das brauchst du Angebot. Das haben wir in Innsbruck geschaffen. Aber wenn man wirklich über das nachdenkt, was wollen wir eigentlich mit dem, was wir tun? Und das geht seine Wahrheit. Wir wollen Menschen begeistern.
Wolfgang Feucht ist einer der drei Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens Mode von Feucht. Das Unternehmen befindet sich in der zweiten Generation. Der Vater hatte damals schon einen Wachstumskurs vorgelegt und die Kinder Christoph, Leopold und Wolfgang führten diesen Wachstumskurs weiter. Es sind mittlerweile über 20 Filialen, über 300 MitarbeiterInnen werden beschäftigt. Und ich denke, wenn man in Tirol auf der Suche nach Mode ist, kommt man an Mode von Feucht kaum vorbei. Das Gespräch ist insofern interessant, weil ich denke, dass man von guten stationären Händlern immer etwas lernen kann. So ging es mir auch mit Wolfgang. Er hatte viele spannende Aussagen dabei, auch wie die Wege der Brüder wieder zusammenführten, obwohl sie am Anfang alle unterschiedliche Wege einschlugen und auch wie sie gemeinsam an ein Ziel glauben, beziehungsweise alle an einen Strang ziehen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Wolfgang Feucht.
1977 hatte Leopold Feucht Senior den Mut, in den Modehandel einzutreten. Woher glaubst du, kam der Mut, Wolfgang?
Der Mut war eigentlich die Motivation von seinen Schwägern. Er hat ja bei der Interspar gearbeitet und seine Schwäger haben immer gesagt, Leopold, was du buckelst, da kannst du dich selbstständig auch gleich machen. Und das ist natürlich immer wieder im Kopf die Runde geschwirrt, was kann er machen, damit der Traum der Selbstständigkeit erfüllt wird. Dass das Mode war nicht, das war eigentlich eher unemotional, das war eher ein rationeller Zugang. Mein Vater hat damals gewusst bei der Interspar, wie sind die Kalkulationen und hat gesehen, beim Textilhandel sind sie besser als beim Lebensmittelhandel und hat daraufhin mit der Mama beschlossen, in Hall ein Geschäft zu übernehmen. Und so ist er in den Textilhandel gekommen.
Wie war damals so die Mode? War sie da auch schon so schnelllebig?
Nein, das kann man halt nicht mehr vergleichen. Früher hat man nur noch Warengruppen eingekauft und da präsentiert. Früher hat es große Blusenstände gegeben, Blusenabteilungen, T-Shirt-Abteilungen, Rockabteilungen, Hosenabteilungen. Das ist alles nach Abteilung präsentiert worden. Heute ist der Kunde gewohnt, dass man quasi den Outfit-Gedanken in den Mittelpunkt stellt. Und damals, wie unser Vater angefangen hat, war da eine ganz andere Preislage. Er hat dann nicht das Mode von Feucht angekriegt, sondern hat zuerst das Textilcenter gegründet, weil er sich nicht sicher war, geht sich das alles aus und wollte halt seinen Namen nicht bebatzen, wenn es nicht funktioniert. Dann hat er gesehen, es funktioniert und dann hat er auch schon ein bisschen modisch und wertig eingekauft und ist aus dem Textilcenter das Modecenter geworden. Und irgendwann war es dann auch so, dass alle gesagt haben, du musst zum Feucht gehen und dann ist dann der Namenswechsel gekommen auf Mode von Feucht.
Warum glaubst du, hat das funktioniert? Was war ausschlaggebend?
Unser Vater war immer jemand mit der Mama, die sehr fleißig waren, sehr akribisch waren, immer die Augen und Ohren offen gehalten haben, immer versucht haben, von anderen auch zu lernen, was kann man besser machen. Wie gesagt, sehr fleißig und auch den richtigen Geschmack, das kaufmännische Gespür, ein starkes Kostenbewusstsein auch. Dass man weiß, was kann ich ausgeben, was kann ich nicht ausgeben. Und er hat natürlich auch bei der Spar immens viel gelernt, wie kann man viele Dinge in das System bringen, dass er sagt, dass man immer quasi gewisse Wiederholungen hat, dass man einen gewissen Level immer haltet. Und das sind halt beste Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Und meine Eltern haben zusammengehalten und waren einfach extrem fleißig.
Haben Sie das erste Geschäft damals noch erweitert oder kamen dann neue Geschäfte dazu?
Ja, die haben das erste Geschäft in Hall gegründet, das von der Frau Mang übernommen, haben dann relativ rasch expandiert, alles in Hall. So ist das relativ schnell entstanden. Also die ersten 7 Läden sind in Hall gewesen. Und dann war der erste Schritt außerhalb von Hall, das war dann Wattens. Hat jetzt heute auch noch die Filiale Nummer 8. Und so ist das entstanden.
Gibt's in Hall nach wie vor 7 Filialen?
Nein, gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt in Hall 4 Geschäfte. Und das Café Rosenegg betreiben wir ja in Eigenverantwortung. Hat einfach auch mit dem zu tun, dass einfach die Struktur der Stadt Hall sich immer als schwieriger gestaltet, weil einfach alles sehr viele Kleinflächen sind. Ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, letztes Jahr haben wir unser Wäschegeschäft zugesperrt, nach, glaube, 40 Jahren, weil einfach ein Laden mit 40 Quadratmetern auf 2 Räume ohne WC-Anlage einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und man will ja natürlich dem Kunden einen gewissen Komfort bieten und dann natürlich dem Mitarbeiter ein gewisses Umfeld bieten, dass auch ein gewisser Stolz da ist, dass ich sage, in dem Laden arbeite ich. Und das geht halt bei so einer Struktur nicht.
Wie wird man als Kind an das Ganze herangeführt? Ihr seid ja drei Brüder. Wie wird mit dem Thema umgegangen? Weil ich glaube, so diese Generationsnachfolge aufzufinden oder auch dieses Thema anzusprechen und auch diesen Schritt zu wagen, loszulassen, das ist ja für viele wahnsinnig schwierig. Und wie wird man da an das ganze Thema herangeführt?
Als allererstes muss ich dazu sagen, wir drei sind alle freiwillig ins Unternehmen gekommen. Wie wird man da herangeführt? Ich kann sagen, wir haben das Geschäft niemals als Belastung empfunden als Kinder, dass das jetzt ein Mitbewerber ist zur Freizeit, dass der Papa halt dann wenig Zeit hat und dass sich halt vieles ums Geschäft dreht. Wir haben das eigentlich immer als sehr positiv vorgenommen. Wir haben sehr viele Dinge einfach immer positiv verbunden mit dem Geschäft. Und das ist natürlich das Schönste, wenn Eltern an vorleben, dass das, was man tut, Freude macht und Spaß macht. Das will man natürlich auch für sich, dass ich sage, mir macht es Spaß. Und das, glaube ich, war eigentlich der entscheidende Faktor. Und auch die Freiheit zu haben, zu entscheiden, was will ich wirklich aus meinem Leben machen. Und das haben uns unsere Eltern lassen. Für das sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und das ist sicher auch etwas, was wir ihnen zugute halten, dass sie uns so genommen haben, wie wir sind, mit all unseren Ecken und Kanten. Das sind alle drei sehr, sehr umtriebig und haben unsere Eigenheiten. Das kann man ja so sagen. Und ja, und über das sind wir alle vorzu ins Unternehmen eingestiegen.
Wie waren eure drei Werdegänge? Also wie habt ihr euch, weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht parallel alle derselben Welt gegangen, sondern nicht jeder hat sich ja mal irgendwie mal entfremdet und dann wieder zusammengefunden.
Naja, der Werdegang, ich sage jetzt, der Leopold hat die Volksschule in Dahl besucht, Absam Hauptschule, ist dann die Handelsakademie in Hall gegangen, ist dann im Anschluss nach Nagold gegangen, da gibt es eine Textilfachschule, da hat den Textilbetriebswirt gemacht und hat dann nur in deutschen Ländern bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, in Unternehmensberatung, im Bereich Abverkäufe, solche Sachen hat er da gemacht und irgendwann ist er dann ins Unternehmen zurückgekommen. Der Christoph, der ist der Mittlere von uns, der hat Volksschule in Dauer besucht, Internat in Stams, normale Hauptschule. Hat dann Polytechnisches gemacht, hat dann in Innsbruck beim Leitner Lehre gemacht und ist nach dem Bundesheer ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Hat aber da alle Positionen vom Verkäufer über Einkauf, über, wir haben eigentlich alles gemacht bei uns im Unternehmen. Das ist sicher das, was uns auch verbindet. Ja, mein Werdegang ist eigentlich auch unspektakulär. Hab die Volksschule in Dauer besucht, bin einem Internat in Stams gewesen, habe dann die Handelsakademie in Hall gemacht, bin zum Bundesheer, wollte eigentlich, ursprünglich war der Plan noch gewesen, dass ich doch noch in ein anderes Unternehmen gehe, habe dann aber im Büro angefangen und so ist das eigentlich dann gekommen. Und das, was ich eigentlich eingangs erwähnt habe, ist das, was uns auch als Unternehmen vielleicht besonders macht. Auch wir drei Chefs, wenn man das halt so formulieren können. Wir haben vom Prospekt kuvertieren über Auftragseingabe, über Läden einräumen, also wirklich vom Backel aus liefern, über die Kassen zusammenschrauben, haben wir eigentlich alles von der Pike auf gemacht. Und nicht unbedingt, weil wir es machen haben müssen, sondern weil wir es machen haben wollen. Und das zeichnet uns auch heute aus, dass wir heute auch noch verstehen, was auf der Fläche los ist.
Wie war damals der Stand, als ihr alle drei wieder in das Unternehmen zurückgekommen seid? Wie viele Filialen hat es damals gegeben?
Ich bin zurückgekommen. Da hat es die Filiale Nummer 16 gegeben, das war in Landeck. Da hat der Leopold die Filialleitung gehabt und auch den DOB-Einkauf gemacht, gemeinsam mit der Mama. Der Christoph war da quasi für die Herren-Einkauf verantwortlich, gemeinsam mit meinem Vater. Und damit haben wir immer wieder Mitarbeiter natürlich mitgenommen. Und ich bin damals ins Büro eingestiegen und ja, und dann ist das mal ein Jahr so gelaufen. Und dann hat sich natürlich. Dann stellt man sich auch die Frage als junger Mensch, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen, wo soll die Reise hingehen? Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt über die Jahre. Ich war eigentlich im Büro nie so glücklich, dass ich gesagt habe, das will ich mein Leben lang machen. Das habe ich eigentlich an dem gemerkt, dass ich natürlich auf die Uhr geschaut habe, wenn kann ich endlich heim. Ja, und dann war es eigentlich, dass das nicht das ist. Und nach einem guten Jahr war eigentlich für mich persönlich klar, das mache ich nicht, da bleibe ich nicht. Und da haben wir haben immer mittwochs unsere Besprechungen und uns halt alles ganz offen auf den Tisch gelegt. Und damals habe ich gesagt, ja, ich sehe mich nicht, ich sperre mich nicht da. Und damals haben wir Innenstadt aufgesperrt, die Filiale 17. Und wir haben eigentlich keinen Filialleiter gefunden, vom Start weg. Und dann habe ich in der Mittwochsbesprechung mal gesagt, ich glaube, das würde mich reizen, ob ich das nicht einmal, ob ich das probieren kann. Und habe halt gefragt, ob sie mir helfen. Und so bin ich eigentlich dann schlussendlich in den Verkauf gekommen. Und dann entwickelt sich das über die Jahre, wo hat jeder seine Vorlieben, wo hat jeder seine Stärken. Und somit hat sich das dann entwickelt, dass der Christoph einfach wahnsinnig einkaufsaffin war. Dass nochmal irgendwann einmal der DOB-Einkauf vom Leopold zum Christoph gewechselt ist. Und dann ist die Filialbetreuung zu mir gekommen. Und der Leopold hat sich dann auf das konzentriert, wie entwickeln wir uns in der Zentrale weiter, welche Möglichkeiten haben wir da. Und so ist das eigentlich ein verschleichender Prozess gewesen. Wo hat jeder seine Stärken, wo hat jeder seine Vorlieben? Weil genauso geht es ja unseren Mitarbeitern auch. Verkäufer musst du sein, Führungskraft musst du sein, vom Grundwesen her. Und dann machst du es auch gern. Und um das geht's.
Was hat es gebraucht, um dein Grundwesen hervorzuholen?
Mein Grundwesen war gar nicht viel. Ich bin immer schon sehr gesprächig gewesen und auch immer der gewesen, wo, glaube ich, mit der größten Klappe. Dann ist man eigentlich im Verkauf recht gut aufgehoben. Und weil das hat sich dann auch so über die Jahre entwickelt. Wo sieht man sich, was interessiert einen, mit was fällt dann leicht mit den Themen, was man sich auseinandersetzt. Und so ist eigentlich das Grundwesen rausgekommen. Also wenn du meine Mama fragen würdest, was macht ein Wolfgang aus, dann würde sie immer sagen, ja, die große Klappe. Ja, der hat immer den Mund offen gehabt, der war immer unter die Leute, der war immer dahin. Ja, und das ist eigentlich.
Führungskraft muss ja mit Kritik umgehen können. Mhm. Wie schafft es jemand mit einer großen Klappe vor allem, also du warst dann im Filialleiter, wie bist du da mit der Rolle umgegangen?
Boah, das ist natürlich auch ein Prozess. Gell? Wenn du quasi als Junior in ein Unternehmen kommst, nachher gibt's ja nicht viele Kritiker, die kritisieren. So ehrlich muss man auch sein, dass der durchschnittliche Mitarbeiter nicht zum Chef sagt, du bist auf dem Holzweg. Das ist natürlich nicht so. Wobei es gibt Gott sei Dank bei uns ganz viele mündige Mitarbeiter, auf das lege ich sehr viel Wert, dass ein Mitarbeiter zu mir oder zu meinen Brüdern sagen, du, das ist jetzt nicht gut, was wir da machen, ich sehe das anders, aus dem und dem Grund, da kann man über alles reden. Und der Lernprozess ist natürlich auch der, wie damals in Imst war, da haben mich natürlich meine Brüder besucht, die haben dann den Finger schon in die Wunde gelegt. Und dann musst du irgendwann verstehen, es geht ja nicht um mich als Person, sondern es geht ja eigentlich um das gemeinsame Ziel, um das gemeinsame Ergebnis. Und das muss an jedem bewusst sein, dann redet sich alles vieles leichter. Ganz klar muss man verstehen, um was es geht. Es geht um das, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, in die gleiche Richtung, weil das Ziel haben wir dasselbe. Die Ideen haben wir die gleichen. Und jeder hat ein bisschen andere Sichtweisen. Und wenn man das akzeptiert, dass alle dasselbe wollen, und einfach andere Zugänge gibt, dann kann man über alles reden und dann ist Kritik gar kein Thema.
Wenn alle das Gleiche wollen und die Weiterentwicklung wollen, wie gehst du mit Frustration um? Weil die stellt sich ja unweigerlich irgendwann ein.
Bei Frustration im Unternehmen kann ich eigentlich kaum. Muss ich wirklich sagen, das kann ich mir kaum, weil einfach das Bewusstsein da ist, hundertprozentige Verantwortung für einen eigenen Erfolg. Das heißt, natürlich gibt es einmal einen Moment, wo man sich ärgert. Aber dass man frustriert ist, das kenn ich so nicht. Gell? Natürlich wünscht man sich, dass gewisse Dinge schneller gehen und so weiter. Aber man hat es ja selber in der Hand. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, Frustration kenne ich nicht.
Wenn alle dasselbe Ziel haben und die Weiterentwicklung anstreben, ihr seid drei Geschäftsführer, auch wenn das Ziel klar ist, kann es ja unterschiedliche Meinungen geben. Wie rauft man sich da zusammen?
Das ist bei uns eigentlich ganz, ganz, ganz hitzig. Bei den großen Dingen, wie jetzt zum Beispiel Dulln, die Expansion nach Niederösterreich, das war im Grunde ein Tagesausflug. Dann war das entschieden, das machen wir. Viel mehr diskutiert man, ist das Schild ein bisschen weiter rechts richtig oder ein bisschen weiter links richtig? Die Gefahr ist das, dass man sich in den kleinen Dingen verheddert und das muss einem immer wieder bewusst sein. Also wir drei, in den großen, wirklich entscheidenden Dingen sind wir sowas von auf einer Linie, dass es wirklich brutal spannend ist. Und eher geht es um das, ich sage jetzt einmal Gastronomie. Ist beim Schnitzel, sind die Preiselbeeren in einen Tegerle rein oder sind sie auf dem Teller draußen? Über solche Sachen diskutiert man oft mehr, als wir über große Sachen. Über die großen Sachen sind wir uns relativ wirklich rasch einig und das funktioniert sehr gut.
Warum glaubst du, ist das so?
weil wir dieselbe Idee haben. Und die ist gar nicht über einen großen Visionsworkshop erarbeitet worden, sondern die ist einfach in uns drinnen. Ein gutes Beispiel ist das, wir haben 2014 die Firma übergeben gekriegt, offiziell übergeben gekriegt von unserem Vater. Wobei, in Wahrheit, das hat sich vorher und nachher nicht viel geändert. Wir haben gleich weitergearbeitet, das wie bisher. Und da haben wir aber trotzdem uns einen externen Berater dazugeholt, um einfach alle Aspekte, die quasi zu Streit führen könnten, einfach auch beleuchten. Weil es gibt einfach Leute, die haben andere Blickwinkel wie wir. Und der uns begleitet hat, hat uns dann unabhängig voneinander gesagt, wir sollen auf einen Zettel schreiben, was unsere Ziele sein. Und die waren im Grunde deckungsgleich. Ohne, dass wir uns abgesprochen haben, ohne, dass wir darüber geredet haben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal gesagt, ich will einmal einen Laden haben, der was fast so groß ist wie das Kaufhaus Tirol. Jetzt sage ich, natürlich ist das Kaufhaus Tirol deutlich größer wie jetzt das Grüne Haus in Innsbruck. Dennoch ist so in meinem geistigen Auge gewesen, so Dimension zu haben. Und das haben meine Brüder in ähnlichen Worten auch auf dem Zettel stehen gehabt.
Die Frage ist, was wollt ihr mit dem Ziel erreichen? Oder was wolltet ihr damals mit dem Ziel erreichen, so ein großes Geschäft zu haben? Was wolltet ihr den Menschen ermöglichen?
Wir wollten Sicherheit geben, dass das Unternehmen zukunftsfit ist, weil wir einfach an das glauben, dass der Handel ganz klar in die Richtung Entertainment gehen muss. Für das brauchst du Fläche, für das brauchst du Angebot. Das haben wir in Innsbruck geschaffen. Aber wenn man wirklich über das nachdenkt, was wollen wir eigentlich mit dem, was wir tun? Um das geht es in Wahrheit. Wir wollen Menschen begeistern. Unser Mittel zum Zweck ist die Mode. Wir wollen den Menschen was Gutes tun, die sollen begeistert unseren Laden verlassen, weil sie einfach einen unfassbar guten Service erleben, weil es unseren Mitarbeitern gelingt, Herzen zu berühren, weil sie einfach engagierter sind wie andere. Und genauso wollen wir das für unsere Mitarbeiter. Wir wollen begeisterte Mitarbeiter haben, die was quasi mit Leib und Seele das tun, was sie für uns tun. Und das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen Menschen begeistern. Und natürlich ist strategisch wichtig gewesen, das Innsbrucker Haus zu machen, weil wir einfach in der Branche anders wahrgenommen werden und einfach auch, wie gesagt, ich daran glaube, dass der Handel einfach in dem Bereich Unterhaltung, Entertainment sich hinentwickeln muss. Da müssen wir ganz viel von der Hotellerie lernen.
Was mich vorher noch interessieren würde, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, Begeisterung und Menschen berühren, Herzen berühren, ihr seid ja eigentlich sowas, müsst ihr ja eigentlich sein wie ein Logistikunternehmen, oder? Also wenn du sagst, eine Filiale in Niederösterreich, also Logistik spielt auch bei euch wahrscheinlich eine richtig große Rolle mittlerweile.
Ich sage jetzt, das haben wir von unserem Vater gelernt, dass wir sehr schlank in der Logistik sind. Wir fahren nach wie vor mit einem Sprinter und einem Fahrer. Der liefert quasi täglich bis auf Samstag aus. Das ist sehr schlank strukturiert, ist ein System dahinter. Die Logistik ist eigentlich für uns eigentlich überschaubar. Da geht es eher viel mehr um das, dass wir sehr schlanke und sehr schnelle Abläufe haben.
Um so schneller wieder die Mode zu dem Menschen zu bringen, um eben dann zu begeistern.
Genau.
Wenn du sagst, Menschen begeistern, welchen Eindruck möchtest du von Anfang an vermitteln, wenn eine Person in das Geschäft reingeht?
Dass da Menschen da sind, die was wirklich gern da sind, die was sich freuen, wenn jemand bei der Tür reinkommt, die was mit Herz und Leidenschaft Menschen ansprechen wollen. Das ist das, wo ich sage, das wünsche ich mir für das, dass uns das immer gelingt.
Welche Mentalität musst du da bei den Menschen entwickeln im Unternehmen?
Mentalitäten zu entwickeln, das glaube ich, ist sehr, sehr schwer, weil es gibt einfach Menschen, die sind oft in einer Opferhaltung. Ja, und die tun sich bei uns sehr schwer, weil wir einfach auch gewohnt sind, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wir versuchen natürlich auch unsere Mitarbeiter dahin zu führen, dass ihnen bewusst ist, dass wir alle Möglichkeiten haben, dass wir alle Chancen haben dieser Welt, um einfach erfolgreich zu sein miteinander und dass wir schön haben. Und da gehört auch für mich das Thema Erfolge feiern dazu. Und um das geht's. Um das geht's wirklich. Natürlich kann man Menschen begeistern, die was vielleicht jetzt nicht so selbstbewusst sein und wir zeigen ihm auf, was er eigentlich alles gut kann und wo er eigentlich hervorragend ist. Dass das mit Menschen was macht, das ist sicher so.
Wenn du sagst, Erfolge feiern, wann ist man denn erfolgreich?
Täglich. Täglich. Es geht ums Bewusstsein. Wenn jetzt ganz nüchtern das betrachte, ist das, wenn ich eine positive Umsatzentwicklung habe. Gell, das ist natürlich für einen Kaufmann wichtig, dass man eine positive Umsatzentwicklung hat, damit man einfach auch die steigenden Kosten als Optiker kann. Aber in Wahrheit ist man dann erfolgreich, wenn man Menschen für sich begeistert. Das ist uns eigentlich immer sehr wichtig, dass es uns gelingt, dass unsere Mitarbeiter sagen, Robert, schau, du hast jetzt das gefunden, was dir gefällt. Ich hoffe, du hast eine Freude damit. Wenn du das nächste Mal in Mode denkst, komm wieder zu uns. Wir freuen uns, wenn du kommst. Und um solche Werte geht es eigentlich. Gell? Wir sind Gastgeber. Und über die Gastgeberrolle entwickelt man dann ein Erfolgsgefühl. Gell? Und ich sage jetzt, da spielen einfach ganz viele zwischenmenschliche Momente eine Rolle. Gell? Wenn man vom Kunden einfach sehr viel Positives zurückkriegt, dann ist man in unserer Branche erfolgreich.
Glaubst du, dass viele den Anschluss verpasst haben?
Wer sind viele?
Andere stationäre Händler?
Ob viele den Anschluss verpasst haben, ich glaube, dass einige nicht alles richtig machen, ja, weil sonst hat es das Händlersterben so in der Art und Weise nicht gegeben. Das glaube ich ja. Natürlich haben wir herausfordernde Zeiten. Ich sage jetzt, die politischen Rahmenbedingungen in Österreich sind jetzt nicht ideal aktuell. Ich sage jetzt, das, was viele unterschätzen, ist, dass wir vergleichen uns international mit den Preisen, mit den Kunden. Weil ich sage jetzt, das Post-Polo-Shirt, wenn wir davor über Post gesprochen haben, kostet in Italien gleich viel, als wir in Österreich oder in Deutschland online und stationär auch. Ja, das sind unverbindliche Preisempfehlungen, aber in der Range bewegt man sich. Und wenn man noch darüber nachdenkt, dass in Österreich nahezu alle Verträge indexgebunden sind, das ist Österreich gehört sicher zu den Top 3 weltweit, der Anzahl der Verträge, was indexgebunden sind, nach den Inflationsjahren, ob das Mieten sind, ob das auch die Gehälter sind, wir fahren mit über 20% höheren Lohnkosten als gegenüber vor der Ukraine-Krise. Und dass das gewisse Händler von der wirtschaftlich umbringt, ist klar. Wenn du noch auch eine Umsatzentwicklung hinbringst, das ist einfach tödlich. Und das Traurige ist das, man hat es der Politik angekündigt, dass die Gefahr da ist, weil die Wirtschaft hätte ja nachhaltig eine Lohnnebenkostensenkung gefordert oder ein Einfrieren der Lohnnebenkosten, wäre ja schon geholfen gewesen. Weil man kann ja sagen, in Italien hat im selben Zeitbereich, wo bei uns der Mitarbeiter im Monat so 180 Euro KV-Erhöhung bekommen hat, im Monat hat der Italiener in der Vollzeitbeschäftigung eine Einmalzahlung gekriegt von 150 Euro im Jahr. Eine Einmalzahlung. Und das sind halt so Dinge, wo einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr die gleichen sind. Und ich sage jetzt auch gegenüber Deutschland ist eine ähnliche Situation. Und dann haben wir nur 1% Mehrwertsteuer weniger. Mehr, die Deutschen haben 1% weniger. Geht alles nachher in die Rentabilität, was einfach den Österreichern fehlt. Und deswegen ist für viele österreichische Händler einfach herausfordernd.
Wo siehst du in diesem Szenario Chancen?
Wenn andere Händler zusperren, wird umsatzfrei. Das ist so eine Chance, die wir sehen. Und auch bei den ganzen Gejammeren, was wir in Österreich haben, eins muss man wissen, das war letztes Jahr im Sommer das große Credo bei uns im Unternehmen, wir sind das 8. reichste Land der Welt. Wenn es uns nicht gelingt, Menschen für uns zu begeistern, wollen wir das 8. reichste Land der Welt sein, dann haben wir wirklich ein Thema, was wir falsch machen. Das sind so die Zugänge, was uns einfach unterscheiden. Wir haben ein fantastisches Herbst gehabt letztes Jahr, weil wir einfach sagen, weil die Leute haben Geld, uns muss es nur gelingen, sie für uns zu begeistern und geben sie es auch gern bei uns aus.
Die Frage, was ich mir diesbezüglich stelle, ist, wenn du sagst, mehr Umsatz wird frei, wie schafft man es dann wieder, die Leute auf sich aufmerksam zu machen? Also wie schafft ihr das als Feucht, wenn ihr jetzt nicht unbedingt expandiert, weil wenn wir jetzt sagen, die Filialen bleiben grundsätzlich gleich, dann wird zwar Umsatz frei, weil Händler wegsterben, aber wie schafft man es dann, dass die Kunden sich für euch entscheiden? Weil das ist ja dann die nächste Herausforderung.
Ja, die Herausforderung ist, dass unser Team gut ausgebildet ist, dass sie motiviert sind, dass sie Spaß haben an dem, was sie machen, weil eigentlich die beste Werbung ist das, du kommst zu uns zum Shoppen, du kriegst ein Glas Prosecco, du kriegst einen Kaffee, du kriegst ein Glas Wasser, du hast einen super freundlichen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da, die was genau dir das bringt, was dir gefällt und es macht dir Spaß, dann wirst du dann wiederkommen. Weil das Thema Serviceberatung oder Servicequalität, das ist eigentlich das, über das, was man wirklich nachdenken muss. Wie können wir uns da deutlich von unseren Mitbewerbern unterscheiden?
Das ist ein spannender Punkt, weil wo ist der Unterschied zwischen Verkauf und Beratung?
Das ist relativ simpel. Verkauf ist das, Kunde kommt, ich brauche Hosen, kriege Hosen, geht, ist Verkauf. Beratung ist das, zu was soll die Hose passen, welchen Komfort soll sie haben, zu was kann ich die Hose kombinieren, welchen Mehrwert bringe ich dem Kunden um. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Weil wenn ich nur verkaufe, dann tue ich nur Bedürfnis decken. Und wir haben das Thema Begeisterung schon gehabt. Wir wollen über den Verkauf begeistern. Weil wenn, und das sind eigentlich die schönsten Geschichten, wenn uns Kunden erzählen, wenn ich zu euch komme, das letzte Mal bin ich bei euch gewesen, ich wollte ein Kleidl für eine Taufe und ich bin mit zwei Säcken voll ausgegangen und habe das meinem Mann präsentiert und der Mann hat gesagt, du bist die schönste Frau überhaupt, dann macht man einfach als Modeberater richtig was gut.
Wie verändern sich die Trends der Zukunft? Also weil Mode wird ja, man sagt ja immer, sehr schnelllebig, dann ist ja Nachhaltigkeit natürlich ein Thema, was da immer wieder mal mitschwingt. Wie beobachtest du derzeit die Trendphasen oder auch den Modehandel der Zukunft?
Aktuell ist die KI in aller Munde. Ich glaube, dass die KI viele Dinge verändern wird. Da sind wir auch dran. Wir versuchen das natürlich als Unternehmen zu implementieren, dass wir uns da Vereinfachungen machen. Dinge, die was man selber nicht so gern macht, soll die KI machen. Da glaube ich, werden wir uns viele Ressourcen frei haben, uns dann auf den Handel zu konzentrieren, auf Menschen zu begeistern, zu konzentrieren. Das ist das eine. Modetrends hat es immer gegeben. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie 16 war, hat es auch schon die weiten Schlaghosen bei den Mädels gegeben. Jetzt sind sie auch wieder, dann sind sie mal skinny geworden, dann sind sie von Buntheit sehr nieder geworden, dann ist das wieder gestiegen, sind sie wieder weiter. Das ist eigentlich das Schöne an der Mode, das wird sich immer verändern.
Die Markenvielfalt, wie macht ihr das?
Wir arbeiten mit internationalen Trendscouts zusammen, wo wir mit denen arbeiten, wo gehen die Trends hin, wo sind die Schwerpunkte für die Modezukunft. Wichtig ist natürlich eine gewisse Zahlengrundlage. Da sind wir in großen Verbänden, in großen LV-Gruppen, wo wir uns die Zahlen sehr offen austauschen, damit wir wissen, welcher Brand oder welche Marke explodiert gerade. Und da müssen wir halt dran sein. Da darf man nichts versammeln.
Wie schafft man die Gratwanderung zwischen Risiko und Sicherheit? Weil es ist ja auch, wenn man jetzt eine neue Marke zum Beispiel dazu nimmt, ist es Risiko, oder wir können ja größer denken. Dieses Gebäude, wo wir gerade sitzen, das würde ich jetzt auch einfach mal mit Risiko verbinden und jetzt nicht gerade mit Sicherheit. Wie schafft man da die Gratwanderung?
Das Innsbrucker Gebäude, das war eher mutig, würde ich sagen, das Risiko. Natürlich, das Innsbrucker Haus ist schon in einer ganz speziellen Situation entstanden. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 2019 haben wir damals verhandelt gehabt, waren uns da relativ rasch einig, zu welchen Rahmenbedingungen wir das kaufen wollen. Es hat da gewisse Auflagen gegeben, was erfüllt werden müssen. Und dann ist Corona gekommen. Und das war ungefähr 2,5 Monate, bevor quasi der Kauf bindend wurde. Wir haben am 14. März zugesperrt. Und dann war das schon einmal zum Nachdenken, ziehe ich mir das durch? Schafft man das? Schafft man die Finanzierungen und solche Dinge? Das waren schon 2, 3 schlaflose Nächte, wo wir intern auch viel angeredet haben. Aber in Wahrheit, das Innsbrucker Haus ist gar nicht so sehr zur Diskussion gestanden, ob man das jetzt, oder nicht sehr lange, sagen wir es so, ob man das durchziehen oder nicht. Weil wir haben kaum geglaubt, Corona wird vorbeigehen. Wir haben eigentlich viel mehr die Chancen gesehen, welche Möglichkeiten uns das bietet. Und haben natürlich auch abgewogen, welches unternehmerisches Risiko tragen wir dadurch. Und ja, das war eigentlich auch relativ rasch, dass wir gesagt haben, wir wollen das durchziehen. Und haben wir auch in der Corona-Zeit, haben wir 3 Tage gejammert. Und danach haben wir gesagt, Corona ist da, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und das haben wir auch versucht.
Was waren dann so die ersten Schritte damals?
Die ersten Schritte, wie wir das dann mit der Innsbrucker Stadtpolitik finalisiert gehabt haben, war das relativ rasch dann, wenn wir im Grundbuch waren, dass wir mit die Zentrale umgelegt haben, dass wir mit der Zentrale nach Innsbruck gegangen sind. Einfach den Hintergrund, dass wir in Hallbach extrem beengte Verhältnisse gehabt haben. Wir haben davor eine Warenübernahme gehabt mit 120 Quadratmeter und sind da auch durchgekommen und haben jetzt aber eine mit 1600. Aber es war halt damals so, wenn bei uns eine größere Lieferung gekommen ist, ist die Ware auf der Straße gestanden. So, dass wir untertags quasi haben wir die Dinge aufarbeiten müssen, dass am Abend nur der Fahrer laden kann, dass man auch die Ware, wo sie auf der Straße steht, in die Warenübernahme einbringt. Das war einfach alles suboptimal. Das waren die ersten Schritte. Und dann war natürlich, wir brauchen ein Architekturbüro, wir brauchen jemanden, der mit uns das Projekt entwickelt. Und das ist dann relativ rasch gegangen. Normalerweise, wir haben ja Blocher Partners gehabt, normalerweise braucht man für so ein Objekt in der Größenordnung Rundung 12 Monate Planungszeit. Wir haben in 9 Monaten geplant und gebaut.
Warum das?
Weil es einfach alternativlos war. Wir wollten aufsparen. Wir sind sicher, die sehr einen pragmatischen Zugang haben und auch sagen, das geben wir Gas, das ziehen wir jetzt durch. Und das hat es halt ausgemacht. Und wir waren uns in vielen Dingen sehr, sehr schnell einig und auch mit dem Blocher-Partners ein tolles Architekturteam gehabt, wo das einfach auch sehr gut von der Hand gegangen ist. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, in der Corona-Zeit hat es nicht viele Verrückte gegeben, die was so investiert haben wie wir. Hat natürlich dann auch den Vorteil, dass im Architekturbüro gewisse Ressourcen frei waren. Und das hat uns eigentlich alles in die Hände gespielt.
Ich habe gelesen, ihr habt 18 Millionen in das Gebäude investiert, oder?
Nein, 18 Millionen haben wir nicht investiert, in Summe nicht, nein.
Was ich mir trotzdem frage, ist, wenn du sagst, ihr wart dann eigentlich relativ schnell alle gemeinsam dabei und ihr habt gesagt, wir machen das trotzdem und so weiter. Und ihr habt gesagt, okay, ihr habt die Chancen gesehen, hat es nicht zwischenzeitlich einmal so wieder eine Phase gegeben, wo ihr gedacht habt, war das schon die richtige Entscheidung?
Nein.
Wahnsinn.
Nein. Es hat eher in der Bauzeit die Phasen gegeben, wir haben uns einen sportlichen Eröffnungstermin gesteckt mit dem 1. April 2021, wo 3 Wochen oder 4 Wochen vor der Eröffnung haben wir Risse im Boden entdeckt. Wir haben die ganze Fläche, das war die einzige Fläche, die wir einrahmen haben können, weil überall anders wurde nur gebaut, wo man dann alles wieder ausrahmen muss, das sanieren muss, wieder drauf. Und man hat wirklich einen extrem straffen Zeitplan gehabt, wo man dann schon einmal sagt, boah, hat man nicht eine Woche uns mehr Zeit geben sollen. Aber das macht uns halt auch aus, dass wir uns dann Ziele setzen, die sportlich sind und dann halten wir alle zusammen und dann ziehen wir es durch. Und das sage ich alle zusammen, da gehört auch ganz stark unser Team dazu. Unsere Mitarbeiter haben uns immer unterstützt, die sind immer gelaufen für uns, die haben auch in der Kurzarbeit angerufen, auch was können wir da, können wir unterstützen. Und das ist eigentlich der Spirit, der was eigentlich ein Unternehmen stark macht, dass man wirklich gemeinsam die Projekte dann, wenn es entschieden ist, durchzieht. Und das ist in allen Bereichen jetzt so gewesen. Das war jetzt auch mit Dulden so. Wir haben Dulden am 20. Dezember angeschaut und am 20. März aufgesperrt. Normalerweise brauchen wir 6 Monate für die Warenbeschaffung. Da hat unser Einkaufsteam Unglaubliches geleistet. Wir haben natürlich in allen Bereichen einfach auch zusammengehalten und dass wir das auch geschafft haben. Da gehören einfach ganz, ganz viele Hände dazu, dass solche Dinge gehen und in Innsbruck war es nichts anderes. Da haben einfach alle zusammengeholfen.
Welche Entscheidung hat bei euch am längsten gedauert? Insgesamt von der ganzen Feuchthistorie?
Das ist immer relativ, ob eine Entscheidung lang dauert oder nicht. Das kann ich gar nicht. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, wo ich sage, wo wir lange gehadert oder sortiert haben, was wir lang entscheiden oder kurz entscheiden. Da gibt es eigentlich nicht wirklich Themen, grundsätzlich. Hat über das diskutiert, dann diskutiert man ein zweites Mal drüber und dann ist entschieden. Eigentlich am längsten haben wir, wenn ich drüber nachdenke, diskutiert, ob wir unser Wäschegeschäft in Hall zu sperren, weil das einfach eine Herzensfiliale war von unserem Vater, der hat die damals gegründet. Und er hat es am Anfang nicht verstanden, dass wir das machen wollen. Und wir haben auch ganz lange Rücksicht genommen auf seine Gefühle, dass er sagt, nein, das kann nicht sein und das braucht der Wäschegeschäft in Hall. Und über das haben wir eigentlich am längsten diskutiert. Einen Laden zusperren, das fällt uns schon schwer.
Was sind die Ziele für die Zukunft? Also diese Ziele, was ihr ja damals aufgeschrieben habt, ist alle relativ das Ähnliche. Großes Kaufhaus zu haben, das ist ja erreicht. Dann braucht man ja neue Ziele.
Naja, erreicht. Ich sage jetzt so, das Ziel ist immer auch da relativ. Was ist schon ein Ziel? Ein Ziel ist das, ich erreiche was, ich erkläre was dann in Wahrheit, oder? Das Wichtigste, glaube ich, ist für uns das, dass wir weiterhin Freude haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln, dass wir weiter wachsen. Das ist das Entscheidende für uns, weil einfach die Freude am Tun das Wesentliche ist. Weil wir mit, wie es in die Medien gekommen ist, dass wir Dulden machen, dann haben wir viele unserer Bekannten auch zu uns im privaten Rahmen gesagt, jetzt habt ihr so ein Riesenunternehmen da in Tirol, warum geht es euch denn Dulden an? Und meine Antwort oder unsere Antwort war einfach aus Spaß und der Freude. Wir gehen es einfach gern. Und das sollte eigentlich das übergeordnete Ziel sein, die uns alle zusammen die Freude an dem, was wir tun, zu bewahren. Aber das ist meistens so, mit dem können die Menschen ganz wenig anfangen. Wenn du mich fragen willst, ob wir weiter wachsen wollen, dann sage ich ganz klar ja.
Die Frage, was ich mir stelle, ist auch, wie kann man das bewahren über so viele Veränderungen, die was es in der Welt gibt, weil man muss ja diese Leidenschaft immer wieder anpassen können. oder man kann sie auch verlieren. Oder die Gesellschaft sagt dir, die neue Filiale ist eigentlich Blödsinn und dann, dass man selbst zweifeln anfängt. Das gibt es ja genauso, dass das dann wieder verdeckt wird.
Aber man muss, glaube ich, immer sehr klar sein in dem, was man tut. Man muss ziemlich klar sein in den Entscheidungsprozessen. Man muss ziemlich auch die Sachen manchmal ein bisschen pragmatisch sehen. Hat man eine Fehlentscheidung getroffen, ja oder nein? Hat man sie getroffen, anders? Wenn man glaubt, dass es trotzdem funktioniert, dann bleibt dran. Und das sind so die Dinge, was, glaube ich, einen erfolgreichen Unternehmer in Summe ausmacht.
Welche Frage stellst du dir sehr, sehr oft?
Im wirtschaftlichen Bereich, welche Fragen ich mir stelle? Eigentlich das Unternehmertum, das, was wir tun, macht uns allen drei unfassbar viel Spaß. Das, was man sich oft einmal stellt, den Zeitaufwand, was wir in die Firma investieren, weil wir sind an und für sich 6 Tage in der Woche in Betrieb. Auch da voll gern. Natürlich sollte es immer eine gewisse Ausgewogenheit haben. Das sind so Dinge, über die macht man sich je älter wird, dass man wird, mehr Gedanken. Soll man nach wie vor 50, 60 oder mehr Stunden ins Unternehmen investieren? Wobei, auch da, mit denen sind wir wahnsinnig gern, dann schaut es nicht auf die Uhr. Das ist eigentlich das, wo man sich über die Dinge, was man sich am meisten Fragen stellt, ist das politische Themen. Ja, wo ich sage, wie geht es gesellschaftlich und politisch weiter? Ich denke oft, hat er ganz stark, ganz viel über die junge Generation geschumpfen, dass die wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten, die wollen nur mehr Teilzeit und Freizeitverhalten. Das ist den Jungen das Wichtigste. Ich empfinde es ganz anders. Da muss man vielleicht mal einen kritischen Blick auf den Zugang werfen. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die sind 20, 23, 25, 27, 30 Jahre alt, sind fantastisch. Da schaut keiner auf die Uhr. Denen taugt es, dem Spaß. Die kann man zu jeder Tageszeit anrufen, die sind für uns da. Und wir haben auch Mitarbeiter, die sind, sag ich jetzt einmal, die Jungen schimpft, die wollen nur Teilzeit arbeiten. Wir haben auch genügend 45, 50, 55-jährige Mitarbeiter, die was Teilzeit zu uns kommen, die vielleicht keine Betreuungspflichten mehr haben. Die gehen 24 Stunden oder 16 Stunden die Woche arbeiten. Bei denen ist es okay und beim Jungen nicht. Da muss man ein bisschen aufhören, die Gesellschaft zu spalten. Da habe ich einen relativ einfachen Zugang. Die Leute sollen das dann, was ihnen Spaß macht. Wenn einer 16 Stunden arbeitet und das macht ihm Spaß und den Rest geht er lieber Radl fahren, gratuliere ich ihm. Er darf nur nicht jammern, dass er weniger Geld verdient, als wenn der was 40 Stunden die Woche macht. Und das ist so den Zugang, was wir haben. Wenn einer fleißig ist und sich wirtschaftlich engagiert, soll er mehr haben, als wenn der was weniger tut. Ja, und das sind so die Dinge, wo ich sage, wir haben in Österreich eigentlich so tolle Rahmenbedingungen, dass ganz der Großteil der Bevölkerung sich aussuchen kann, was tue ich denn? Und ich finde es einfach schade, dass auf die junge Generation so oft so geschumpfen wird, dass die quasi, die wollen alle nicht mehr. Ich empfinde es ganz anders.
Die Frage, was ich mir gerade stelle, ist, wie sieht eigentlich die nächste Generation von Feucht aus? Stellst du dir die Frage? Stellt ihr euch die Frage?
Natürlich stellen wir uns die Frage. Wir sind jetzt drei Brüder, die sehr gut geschaffen und wirklich an einen Strang ziehen. Das sage ich jetzt ganz, ganz offen. Wir sind in den Sachthemen untereinander extrem hart, aber immer respektvoll und herzlich im Umgang. Also das ist eigentlich so die Zauberformel für uns drei. Meine Brüder legen die Meinung auf und wir gnadenlos den Finger in die Wunde, wenn was nicht hinhaut. Genauso machen wir es, macht es jeder beim anderen auch, wenn was nicht hinhaut. Man erkennt auch, wenn was richtig gut läuft. Das gehört auch dazu. Aber meistens treiben wir uns ein bisschen gegeneinander. Ich bin jetzt 47, der Bruder ist 52. Natürlich machen wir uns Gedanken, wir sind alle Väter, Gott sei Dank. Wie geht es mit der nächsten Generation weiter? Wer steigt wann ins Unternehmen ein? Oder sollen sie überhaupt ins Unternehmen einsteigen? Das sind alles so Dinge, was geklärt werden müssen. Wie regeln wir das mit Besitzverhältnissen? Weil je weiter dass sich das quasi in den Generationen streut, desto weniger herzliche Verbindung ist da. Also das muss ja klar sein. Und über das machen wir uns natürlich Gedanken. Aber ich glaube, dass wir in einem Punkt uns alle drei einig sind. dass nur Kinder ins Unternehmen kommen sollen, die was mit Leidenschaft und Herz das machen.
Angenommen, also wir blicken jetzt in die Zukunft und der Betrieb ist übergeben. Was macht dir dann Freude und Leidenschaft? Hast du da schon einen Plan?
Ich kann ruhigen Gewissens sagen, wie ich nur in die Handelsakademie gegangen bin, habe ich mir gedacht, man, mit 50 will ich alles erledigt haben, da will ich nicht mehr arbeiten müssen. Jetzt bin ich 47 und wenn ich sagen würde, ich dürfte nur mal 3 Jahre was machen, dann war es schwierig. Ja, und ich halte mich da eigentlich ein bisschen an unseren Vater. Ich werde so lange im Unternehmen aktiv sein, solange ich den Eindruck habe, ich kann was einbringen. Ja, und irgendwann muss man auch die Zügel lockerer lassen. Und ansonsten werde ich sicher ganz lange im Unternehmen bleiben, ohne dass ich für mich den Anspruch dann habe, wenn ich mal 75 bin, das Unternehmen zu leiten. Und dann wird es vielleicht irgendwann einen Bereich geben, wo ich vielleicht gut sein kann und der nächsten Generation helfen kann. Und wenn die eine Freude damit haben, dass ich komme, dann freue ich mich auch. Und wenn sie keine Freude damit haben, dann werde ich mir aber schon noch anders Hobby suchen.
2 Fragen habe ich noch, Wolfgang. Was war die wichtigste Sache, die du gelernt hast?
100% Verantwortung für den eigenen Erfolg. Immer die richtige Einstellung zu haben. Es wird Situationen im Leben geben, mit denen man keine Freude hat. Ich sage jetzt, Corona ist gekommen, da hat keiner was dafür gekannt. Aber wie man damit umgeht, ist so das Entscheidende. Und das ist das, was man bewahren will. Und auch, dass man in gewissen Dingen vielleicht auch einfach eine gewisse Gelassenheit entwickeln muss, weil die Sachen nicht so heiß gegessen werden, weil sie gekocht werden.
Die letzte Frage, Wolfgang. Was möchtest du noch sagen?
Ich wünsche allen, die in Österreich und in Europa sind, die richtige Einstellung. Wir sind in einer der reichsten Regionen der Welt. Wir haben die Dinge selber in der Hand. Jeder sollte vor seiner eigenen Haustür kehren, sich die Dinge anzueignen, was er braucht, um sein Leben glücklich zu gestalten. Und das sind so die Dinge, was ich eigentlich auch unseren Mitarbeitern sehr stark wünsche, dass sie genau das dann, was ihnen Spaß macht, mit Leidenschaft machen. Dann wird alles sich in die positive Richtung entwickeln. Und ich sage jetzt, natürlich wünscht man sich, dass es in der Ukraine kein Krieg mehr ist und dass das alles aufhört. Aber das sind Dinge, die haben wir selber nicht in der Hand.
Das heißt, zurück zur Eigenverantwortung. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß weiterhin beim Begeistern von Menschen. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke für deine Zeit.